Guten Abend. Mein Name ist Daniel Brandl und das ist der Podcast Überwiegend Unbekannt. Moment, da fehlt doch was. Ja, stimmt, Tobi fehlt. Tobi kann auch heute leider nicht dabei sein. Mein Stuhl knatscht schon wieder. Viele Grüße von Tobi an euch, aber heute geht es leider noch nicht. Und da wir, also Tobi und ich, ein bisschen gewartet haben mit der Entscheidung, ob wir eine Folge machen zusammen oder nicht, ist es jetzt Samstagabend und Sonntagmorgen kommt diese Folge raus. Also am Sonntag hochgeladen wird sie wahrscheinlich so gegen 2 Uhr irgendwas. Das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell mein Rechner gleich diese Folge runterlädt. Und ja, ich sitze wieder allein am Mikrofon. Das ist eine Zwischenfolge für euch. Und ach, es gibt so viel zu erzählen. Ich würde so gerne über Musik reden, aber bevor wir über etwas reden, über Musik reden, so wie das letzte Mal, als ich euch die Band Tina Riven empfohlen habe, da würde ich euch gerne noch einen Schritt weiter mitnehmen, wie ich auch Tobi eigentlich mitnehmen würde. Und zwar war ich letzte Woche auf dem Tuned Ideen Festival. Und was soll das sein? Das ist ein dreitägiges Festival. Das war in Bochum, im Musikforum. Das ist ja dieser wunderschöne Konzertsaal, den auch die Bochumer, muss man sagen, sich dahingesetzt haben. Denn es waren am Bau natürlich Förderer, die wahrscheinlich die Stadt und das Land und der Bund, aber auch 20.000 Einzelspenden waren daran beteiligt, um sich den Laden dahin zu setzen. Und ich bin jetzt schon oft da gewesen. Es ist wirklich ein ganz toller Ort und es klingt super. Es ist im Budget geblieben, es ist im Zeitplan geblieben, nicht wie irgendwelche andere Konzerthäuser in Hamburg. So, 3 Tage war der ganze Laden angemietet von der Bundeskunststiftung für das Tuned Ideen Festival mit Catering, alles da. Und dort hat sich die klassische Musikszene Deutschlands getroffen und darüber geredet, was ist die Zukunft der klassischen Musik. Jetzt bin ich kein Klassiker, aber ich bin Bochumer. Ich habe mich reingezeckt. Ich habe gesagt, jo, ich komme auch. Und das, es gibt dafür, also ich möchte gerne über das Positive reden, denn wie immer gibt es Positives und Negatives. Aber ich war, ganz ehrlich, ich liebe klassische Musik. Ich höre es jetzt nicht immer, aber doch witzigerweise heute Abend schon habe ich klassische Gitarrenmusik gehört. Und ich liebe klassische Musik. Was ich aber nicht liebe an klassischer Musik ist, womit ich ja auch aufgewachsen bin, ist ein ziemliches Elfenbeinturmdenken, dieses Gefühl von Genie, also diese Genialität, die angeblich in dieser Musik liegt und alles andere ist einfach nur dumm und bäbä, also sowas wie, naja, Popmusik, Singer-Songwriter-Krams. Zugegeben, vieles davon ist dumm, aber das ist auch in der klassischen Musik so, ne? Nur weil man gerade ein Label wie Klassik hat, muss es nicht intelligent sein. Und das ist auch überhaupt kein wirklich gutes Messkriterium für Musik. Denn ganz ehrlich, das hat viel mehr mit dir als Hörendem zu tun, als mit der Musik an sich. Zum Beispiel das Lied Barbie Girl. Ne? Ich erinnere mich noch, damals in den 90ern, da war das total dumm. Also als total dumm verschrien. Ich erinnere mich wirklich, dass irgendwie in meinem Kulturkosmos, aber wenn ich mir das heute anschaue, ne, dann sehe ich da nichts Dummes drin, weil ich nicht unterstelle, die Menschen, die es gemacht haben, waren dumm, sondern ich sehe eine sehr ironisch gemeinte Kritik an der ganzen Sache. Also was ist jetzt dumm? Der Mensch, der die Ironie nicht versteht oder das Kunstwerk? Ich weiß es nicht. Ich will damit sagen, man soll erstmal alles ernst nehmen. So, zurück zum Tuned Ideen Festival. Es ist spät, ich bin der König des Selbstablenkens. Diese Menschen dort waren sich bewusst, dass sie in einer Art Elfenbeinturm nicht unbedingt leben, aber dass sie damit zu tun haben. Es gibt unheimlich viele tolle Leute, die daran arbeiten, Konzertformate aufzubrechen, interessant zu gestalten. Es waren sogar Konzerte, die mehr so Performances waren, aber das war Es waren Sachen, daran werde ich mich noch lange erinnern. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. Viel von der Musik, die ich da gehört habe, hatte mit Improvisation zu tun. Und Improvisation eher aus einer Jazz-Richtung gelesen. Aber jetzt nicht so hier Jazzpolizei Bebop, sondern mehr so, naja, moderne jazzartige Improvisation. Und es ist schön für mich zu sehen, wie die beiden Musiken, die ich auch wirklich im Herzen trage, wie die sich verbinden und wie die sich treffen und wie es Menschen gibt, die möglich machen, die zeigen, dass es möglich ist, dass das am Ende dann doch, dass Musik eine Sprache ist. Interessant war es auch zu beobachten, wo Menschen, die Initiative ergreifen wollen, in diesem System auf Widerstände treffen. Und dann, aber das würde mich jetzt hier zu weit bringen. Was nehme ich mit vom Tuned Ideen Festival und von klassischer Musik? Ich nehme mit, Halleluja, da steckt viel Geld drin. Die Kulturstiftung des Bundes hat 3 Tage lang diesen Laden gemietet. Das war nicht billig. Da war das ganze Essen die ganze Zeit. Also, tut mir leid, also ich sehe das dann aus dieser Perspektive. Ne? Da war richtig viel Kohle drin. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das dieser Musikszene so bewusst ist, wie sehr da Geld drin steckt. Geförderung und wie sehr die davon abhängig sind. Und jetzt kommt aber das Wichtigste, das, was mir am allermeisten hängen geblieben ist, nachdem ich sagen möchte, dass es tolle Leute gibt, nachdem ich sagen möchte, dass diese Menschen Initiative ergreifen, um das zugänglich zu machen für alle, nachdem diese ganzen tollen Sachen sind. Ich habe gesehen, das lag so unter den, das schwamm so mit und manchmal ist es aufgetaucht, die gesamte Kulturszene in der klassischen Musik hat Angst vom Rechtsruck. Warum? Kulturpolitik ist schon vor einiger Zeit von Parteien wie der AfD entdeckt worden. Normalerweise gewinnt man mit Kulturpolitik keine Wahlen und deswegen hat das keiner auf dem Schirm. SPD, CDU, die Leute finden das alles ganz schön, aber Wahlen gewinnt man mit anderen Themen. Aber die AfD besetzt Schritt für Schritt und vergiftet Posten und vergiftet den Diskurs. Und wir, ich nehme mich jetzt mal in der klassischen Kultur mit ein, wir machen hier eine Kunst und Kultur, die gerne auch nationalistisch umgedeutet werden kann. Aber das wollen wir natürlich nicht. Und da gibt es dann Reibungen und Kämpfe und Diskussionen. Weißt du, wisst ihr, also hier Stadträte stellen Intendanten ein. Wenn der Stadtrat dann aber mehrheitlich rechtsgeprägt ist, wen stellen die dann ein? Und was machen eigentlich Institutionen, die öffentlich gefördert sind, dann aber nicht mehr gefördert werden, weil sie zu links sind, obwohl sie einfach nur demokratisch sind? Das sind alles Themen, die wurden da diskutiert bzw. angedeutet. Es wurde über Möglichkeiten gesprochen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Menschen gesehen, die Festivals in Thüringen veranstalten, die das ganz konkret im Hier und Jetzt schon leben müssen. Dieses Gefühl von, ich möchte, also dieser Mensch, der war, also es ist auch egal, ich rede gar nicht über ihn, weil das würde dem jetzt nicht gerecht werden, aber das ist ein Festivalveranstalter eines Klassikfestivals aus Thüringen und der muss mit dieser Realität jetzt schon leben. Der muss damit arbeiten, dass sein Publikum die Nazis gewählt hat. Nicht alle, aber ein Teil, die kommen zu ihm. Und dann diese Menschen reden dann da oder reden innerhalb des Publikums miteinander und vergiften das alles. Und das ist super schwer, denn er muss ja auch für sein Publikum was anbieten. Er hat ja auch die Verpflichtung als geförderter Festivalmacher, sozusagen das anzubieten, was das Publikum mag. Dieser Mensch ist unheimlich klug und er hat von tollen Sachen gesprochen, die er da auch veranstaltet. Aber es ist wirklich ein Problem und er hat auch ganz offen darüber geredet, dass wenn es noch schlimmer wird, und ich möchte sagen, noch schlimmer, das bedeutet, es ist schon schlimm. Wenn es noch schlimmer wird, dann muss er da weg. So, und dann hat Thüringen einen tollen Festivalmacher weniger. Das ist das, was mich am allermeisten bewegt hat. zur Zukunft der klassischen Musik. Ganz konkret jetzt, weil, naja, der Rechtsruck beschäftigt uns überall. Aber da habe ich es dann wieder mal bemerkt. Was sagt Daniel dazu? Naja, es ist relativ einfach für mich, da Stellung zu beziehen, denn ich bin kein Festivalmacher, ich muss nur mich selbst rechtfertigen. Wenn man mir ein Mikrofon in die Hand gibt, wenn man mich auf die Bühne stellt, bin ich da relativ offen. Man wählt die AfD nicht, man verbietet sie. Man arbeitet nicht mit ihr zusammen, man hält die Brandmauer hoch. Das ist meine Haltung. Man kann gerne konservativ sein, man kann gerne CDU wählen, vielleicht nicht unbedingt jetzt. Aber hey, geschenkt, wir sind alles Demokraten, wir können alle miteinander reden. Und wir diskutieren das zu Ende. Aber es gibt Grenzen. Das ist meine persönliche Haltung. Und wenn man mich auf die Bühne lässt, dann werde ich das auch erzählen. Aber, und jetzt kommt ein Aber, es sind zwei Aspekte, die möchte ich euch mitgeben, die auch mich dann beschäftigen. Auch ich habe Angst vor einem Rechtsruck. Was passiert in 10 Jahren, wenn die AfD an der Macht ist und man mir irgendwie sowas vorwirft? Bin ich dann Künstler, der kein Geld mehr verdienen kann? Und ich habe so einen Anti-AfD-Aufkleber auf meinem Cellokasten, ne? Und letztens war ich in der S1 und da waren 3 junge Männer. Einer davon sah aus, als ob er mir gefährlich werden könnte. Die beiden anderen waren unglaublich peinlich. Was ich sagen will, das waren Anhänger der NPD-Jugendorganisation. Und die haben das stolz mit Anhängern getragen und gezeigt. Und das hat mir Angst gemacht. So. Und dieses Spannungsfeld ist das, in dem ich mich dann bewege. So. Das wollte ich euch erzählen. Was machen wir alle damit? Ich weiß es nicht. Dafür sorgen, dass die AfD verboten wird und schön linksdemokratisch wählen gehen. So viel von mir. Einen kleinen Musiktipp habe ich aber noch für euch. Und jetzt ist er mir natürlich entfallen. Ah ja. Ich erzähle euch von einem Album. Und zwar, das ist von einem Pianisten, der heißt Chick Corea. Das ist ein Jazz-Pianist, der hat mit Miles Davis zusammengespielt und irgendwann sein eigenes Ding gemacht, Fusion Jazz. Und er ist dafür bekannt, dass er spanische Klänge, Flamenco-Klänge und Jazz miteinander verbindet auf dem Klavier. Das hätte niemand gedacht. Und jetzt gibt es ein Stück, das heißt Armandos Rumba. Armandos Rumba kenne ich von dem Album My Spanish Heart. Jetzt viele, ne? Also merkt euch einfach nur Armandos Rumba von Chick Corea. Das ist wunderbare Musik. Das Trio ist Kontrabass, Klavier und Geige. Ich glaube, es ist Jean-Luc Ponty an der Geige. Das ist ein Solo. Das ist auch ganz, ganz witzig, wenn man sich das anhört. Das Solo, das Jean-Luc Ponty spielt, ist es so gut. Ist das mit? Also, es ist einfach toll. Und irgendwann spielt dann Chick Corea sein Solo und dann hören wir, Jean-Luc Ponty begleitet auch. Und dann war so ein bisschen das Narrativ, warum höre ich das nicht? Ja, das haben die so ein bisschen runtergeregelt. Ich glaube, die Begleitung von Jean-Luc Ponty war nicht so toll. Aber das Solo, das ist auf jeden Fall wert, dass ihr euch das mal anhört. Das ist auch ein Stück, das kannst du mich nachts wecken, ans Cello setzen und sagen, 1, 2, 3, 4, und dann kann ich das Ding spielen. Sofort. Armandos Rumba von Chick Corea gibt dem Ganzen eine Chance. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, guten Morgen und beende diese Folge, wie ich das mit jeder Zwischenfolge zu tun pflege. Gute Nacht da draußen, was immer du sein magst.